Der Predigtext ist Matthäus 20, Vers 20 bis 28. Hört auf das Wort Gottes. Dann trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Er aber sprach zu ihr: Was willst du? Sie sagt zu ihm: Bestimme, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen möge, in deinem Reich. Jesus aber antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagen zu ihm: Wir können es. Er spricht zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Jesus aber rief sie heran und sprach: Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein. Sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir, dass du uns durch dieses Wort lehrst, und wir bitten dich, dass du unsere Herzen und unsere Ohren des Glaubens so öffnest, dass sie hören, was du zu sagen hast. Und dass wir bereit gemacht werden zum Gehorsam deinem Wort gegenüber. Und ich bitte, dass du meine Lippen so öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit zu verkündigen vermögen. Amen. Amen. Da ist eine Mutter, die das Beste für ihre Söhne will. Und Mütter haben das so an sich, nicht wahr? Ich bin sicher, die Mütter unter euch können das bestätigen. Ihr wollt das Beste für eure Söhne. Diese Mutter war keine Ausnahme. Und es ist hier nicht ganz sicher, ob es die Mutter war, die diese Idee hatte, den Herrn um diese Sache zu bitten, oder ob die beiden Söhne, das sind Johannes und Jakobus, ihre Mutter vorgeschickt haben, um für sie zu sprechen. Wir haben andere Beispiele in der Bibel, wo das so beschrieben wird. Markus, der Evangelist Markus, in Markus 10, Vers 35, er berichtet, dass die Söhne zu Jesus kamen. Die Mutter erwähnt er nicht. Also vielleicht haben die beiden auch mit ihrer Mutter darüber gesprochen, und sie wurde dann ihre Botin und trug ihr Anliegen vor den Herrn für ihre Söhne. Die Frage der Mutter und Johannes und Jakobus kommt zum unpassendsten Zeitpunkt. Eben noch kurz davor hat Jesus sein Leiden und sein Sterben vorausgesagt. Was diese ihn bitten jetzt, lässt erkennen, dass sie nicht verstanden haben und wohl auch nicht akzeptiert haben, was Jesus gerade zuvor gesagt hat. Sie scheinen immer noch zu denken, Jesus ist jetzt unmittelbar davor, der politische Befreier Israels zu werden. Er geht jetzt nach Jerusalem und dann wird er auftreten als der große Befreier und wird seine Königsherrschaft ergreifen. Das war in den Köpfen der Jünger immer da. Das sehen wir immer wieder. Und deshalb denken diese beiden wohl jetzt, wir müssen jetzt zusehen, dass wir uns die rechte Position an seiner Seite sichern. Es hat sich ja schon irgendwie abgezeichnet vorher, oder nicht? Johannes und Jakobus sind zusammen mit Petrus immer wieder vom Herrn ausgewählt worden, an ganz besonderen Ereignissen dabei zu sein, teilzuhaben, wie zum Beispiel bei der Erscheinung von Mose und Elia auf dem Berg. Da waren sie die drei einzigen, Johannes, Jakobus und Petrus, die das miterleben durften. Also irgendwie Privilegierte unter den Jüngern. Und wenn sie ja schon so bevorzugt behandelt wurden, dann wäre es dadurch angebracht, ja vielleicht folgerichtig, wenn sie die obersten Minister des Herrn würden. Und was sie vielleicht auch zu dem Schritt mit dieser Bitte bewegt hat und ermutigte, war, dass sie den Herrn schon verschiedene Male hörten, wie er gesagt hat, was immer ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich euch geben. Diese Gebetsverheißung, jetzt sind sie ermutigt und kommen zu ihm oder schicken ihre Mutter und sagen, wir haben eine Bitte. Und diese Vermutung, dass das so war, das wird eigentlich noch unterstützt durch die Art, wie sie den Herrn ansprechen, wie der Evangelist Markus das zum Beispiel berichtet, eben in Markus 10, Vers 35. Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Es klingt, als wollen sie vom Herrn zuerst die Zusicherung bekommen, dass er Ja sagen wird, bevor sie die konkrete Bitte aussprechen. Wie Kinder das manchmal auch tun. Als Eltern habt ihr das sicher schon erlebt, dass ein Kind kommt und sagt, Papi, versprichst du mir etwas? Und dann musst du Ja sagen und dann bringt es die Bitte. Und du hast es versprochen. Es ist eine unerhörte Bitte, die die Zebedäus-Söhne hier vorbringen. Eine unerhörte Bitte. Eine unerhörte Bitte in einem doppelten Sinn. Erstens unerhört in dem Sinn von unverschämt, dreist, frech. Und zweitens unerhört in dem Sinn, dass sie unerhört bleibt, die Bitte. Sie wird nicht erhört. Jesus gibt ihnen nicht, was sie wollen, weil es in Gottes Augen nicht legitim ist, ihnen das zu geben. Das ist eine Bitte, die Gott nicht gefällt. Jakobus würde dazu sagen, ihr bekommt nicht, worum ihr bittet, weil ihr übel bittet. Es ist ein übles Begehren, nicht wahr? Weil die beiden Brüder nicht die Rolle im geistlichen Königreich des Herrn suchen, spielen wollen, die Gott ihnen zugedacht hat. Sie suchen eigentlich irdische Macht und Herrlichkeit an der Seite des Königs. Sie suchen sich selbst. Eine großartige Karriere an der Seite des Königs Jesus. Aber sie erkennen sein Königtum nicht wirklich. Sie verstehen nicht, was das ist. Dass es nicht ein Königreich dieser Welt ist, sondern ein komplett anderes. Unser barmherziger Herr begegnet diesen Donnersöhnen, wie er sie auch genannt hat, die Donnersöhne, in großer Sanftmut. Er macht sie nicht herunter wegen dem, was sie so dreist und so unerhört gebeten haben. Aber er belehrt sie über das Königreich der Himmel. Sie haben ihn angesprochen, Lehrer, gib uns, um was wir dich bitten. Und jetzt ist er der Lehrer, er belehrt sie über das Königreich der Himmel und über den Platz, den die Jünger Jesu darin in Wirklichkeit haben. Zuerst tut er das, indem er ihnen zeigt, dass sie eben noch nicht erkannt haben, welchen Platz im Königreich sie eigentlich begehren sollten, was sie eigentlich bitten sollten. Er hat ihnen das ja schon im Unser Vater gezeigt, was sie bitten sollten. Dein Königreich komme, dein Wille geschehe, nicht mein, nicht meins, sondern deins, Herr. Ihr wisst nicht, worum ihr da bittet, sagt der Herr Jesus. Ihr wisst nicht, ihr habt keine Ahnung, was ihr da erbittet. Und dann, um sie das verstehen zu lassen, stellt der Herr ihnen eine Frage. Könnt ihr denn auch den Kelch trinken, den ich trinken werde? Wenn ihr um das bittet, um eigentlich fast die gleiche Position wie ich zu bekommen, könnt ihr auch den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und ich frage mich, was diese beiden darunter verstanden haben, dass sie dann so selbstbewusst sagen, ja, das können wir. Kurz zuvor hat der Herr von dem Kelch gesprochen, den er trinken wird. Er wird an den Hohen Rat verraten werden von Judas. Die werden ihn den Römern ausliefern und die werden ihn verspotten, foltern, kreuzigen. Könnt ihr diesen Kelch trinken, den ich trinken werde? Die Brüder Johannes und Jakobus haben wohl kaum daran gedacht, als sie davon sprachen, dass sie seinen Kelch trinken können. Vielleicht dachten sie eher an einen herrlichen Kelch, aus dem Könige trinken, um ihre Macht zu feiern. Jesus aber meinte den Kelch seines Leidens, natürlich, das wissen wir. Und den können die Jünger und auch wir niemals trinken. Nicht in der Weise, wie der Herr ihn getrunken hat. Aber Jesus sagte dennoch, dass sie ihn trinken werden. Sie werden den Kelch des Leidens auch trinken. Das werden sie in gewisser Weise tun, aber nicht so wie er, nicht so wie der Herr. Was der Herr meinte, ist, dass seinem Sitzen auf dem königlichen Thron der Herrlichkeit etwas vorausgeht, nämlich das Trinken des bitteren Kelchs seines Leidens. Und jeder, der ihm nachfolgen und an seiner Herrlichkeit teilhaben will und auch wird, der wird zuvor von vor der Erhöhung in die Erniedrigung gehen. In dieser Weise werden die Zebedäus-Söhne und auch die anderen Jünger seinen Kelch trinken. Oder wie es der Herr an anderer Stelle auch ausdrückte, wenn jemand mir nachkommen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. In dieser Sache. Ja, sie werden seinen Kelch trinken, seine Erniedrigung mittragen. Die meisten der Jünger haben tatsächlich auch den Märtyrertod erlitten. Sie haben seinen Kelch getrunken, aber damals, als die beiden Jünger mit Jesus über ihren Platz an seiner Seite verhandeln wollten, da verstanden sie nichts davon, noch nichts davon. In ihrem Unverständnis suchten sie eigentlich die gleiche Abkürzung zur Herrlichkeit des Königreichs, zu der Satan den Herrn versuchen wollte. Ihr kennt diese Begebenheit aus Matthäus 4. Als der Herr in der Wüste war, da nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit. Und er sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten wirst. Der Teufel bot dem Herrn an, ob er das konnte oder nicht, war zweitrangig. Er bot dem Herrn an, all die Herrlichkeit der Welt zu bekommen, ohne zu leiden. Der Teufel hat auch das Herz von Jakobus und Johannes etwas ergriffen, so dass sie meinten, sie könnten mit Hilfe des Herrn die Reiche dieser Welt beherrschen. Sie erkannten noch nicht, dass sein Königreich nicht von dieser Welt ist und dass es den Kelch des Leidens zu trinken gilt, bevor man darin an der Seite des Herrn regieren kann. Jesus sagte zwar zu seinen Jüngern auch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und das haben sie gehört. Aber sie haben es wahrscheinlich selektiv gehört, nicht wahr? Nur das haben sie gehört. Sie waren Weltmeister darin, die weniger angenehmen Wahrheiten, die der Herr ihnen erklärte, auszublenden. Aber solange der Herr über diese Erde wandelte, blieb er im Stand der Erniedrigung. Und das gilt auch für seine Nachfolger. Solange wir auf dieser Erde, auf dieser alten Erde noch leben, bleiben wir im Stand der Niedrigkeit, besonders als Christen, als Jünger Jesu. Und solange wir in diesem Leben wandeln, lernen wir zu verstehen, was es wirklich heißt, Erste, Große in seinem Königreich zu sein. Das war etwas vom Schwersten für die Jünger zu lernen. Darum sprach der Herr viele Male mit ihnen darüber, nicht nur hier. Wenn es hier heißt, dass die anderen 10 Jünger unwillig über Johannes und Jakobus wurden, als sie das Gespräch mit ihnen und Jesus mitbekamen, dann fragen wir uns vielleicht, ja, worüber genau wurden sie jetzt unwillig? Es gibt vielleicht 2 Möglichkeiten. War es so, dass sie den Kopf über die beiden Brüder schüttelten, weil diese nicht verstanden, worum es im Königreich der Himmel geht? Oder wurden sie unwillig darüber, dass die 2 ihnen die besten Plätze an der Seite Jesu wegnehmen wollten? Ich glaube, es ist das Zweite. Das ist der Grund, warum Jesus ihnen allen nun einmal mehr erklärte, was es heißt, groß im Königreich zu sein. Ihr wisst, dass in dieser Welt die Regierenden mit Gewalt herrschen, ihre Untertanen beherrschen wollen. Das ist die Weise dieser Welt. Wenn ihr denkt, dass die Herrschaft des himmlischen Königreichs ebenso funktioniert, dann habt ihr nichts verstanden. Habt ihr nicht verstanden, was das ist. Das himmlische Königreich. Das himmlische, das geistliche Königreich ist so anders als die Reiche dieser Welt. Und in den nächsten beiden Versen 26 und 27 verwendet der Herr 2 Verben in der Zukunftsform, wenn er das ihnen erklärt. Vielleicht ist dir das aufgefallen. Er sagt, unter euch wird es nicht so sein. Unter euch wird es nicht so sein. Wer unter euch der Erste sein will, der wird euer Diener oder euer Sklave sein. Er sagt nicht, das darf nicht so sein, das müsst ihr verhindern. Nein, er sagt, das wird nicht so sein. Und es wird so sein, dass ihr Diener seid. Das ist mehr Verheißung als Befehl oder Verbot. Natürlich stimmt es auch, dass die Art und Weise, wie in der Welt geherrscht wird, nicht in der Kirche vorkommen darf. Trotzdem passiert es hier und da. Danach dürfen wir nicht streben. Wir sollen dem Herrn als Vorbild folgen, der Weise, wie wir herrschen im Königreich. Aber wie Jesus es sagt, es wird nicht so sein, oder es wird so sein, da ist es mehr als ein Verbot oder mehr als eine Dienstanweisung. Es ist die Verheißung, dass der Heilige Geist die Kinder Gottes so führen wird, dass die Ersten, die Großen in seinem Königreich Diener sein werden. Das wird so kommen, hat er den Jüngern verheißen. Und weil das so kommen wird, sollt ihr gar nicht danach streben, dass es anders ist. Der Herr sagt seinen Jüngern eigentlich, weil das so ist, deshalb solltet ihr alles unterlassen, das in der Kirche in die Richtung einer Machtherrschaft von oben herab oder auch nur einer Führung nach weltlichen Managementprinzipien geht. Das Königreich der Himmel ist so viel besser als eine politische Organisation mit hierarchischen Strukturen, die in der Welt gebraucht werden. Es läuft nach dem göttlichen Prinzip der Liebe. Natürlich gibt es auch Hierarchien, hierarchische Strukturen im Königreich, in der Kirche. Aber es geht nach dem Prinzip der Liebe. Der Herr selbst hat es vorgezeigt. Auf die Weise, in der er geliebt hat, hat er sein Volk der Gläubigen erlöst. Er hat sein Leben für sie hingegeben als Lösegeld, als Bezahlung, um uns von der Macht, von der Sünde und dem Fluch des Gerichtes Gottes loszukaufen. Titus 2, Vers 14 heißt es, er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und hat sich selbst ein Eigentumsvolk gereinigt. Diese sich hingebende Liebe ist die Grundlage unserer Erlösung. Der Grund, warum es überhaupt ein Königreich der Himmel gibt, ist diese sich selbst hingebende Liebe Jesu. Und darum wird dieses Königreich auf dem Grund dieser Liebe weiter bestehen, wachsen und vollendet werden. Es geht alles nur nach diesem Prinzip in diesem Königreich. Und die, die in diesem Königreich etwas sind, die sind solche Diener wie der Herr, die ihren Geschwistern in Liebe dienen. Jesus sagte, das wird so sein. Das ist die Essenz, der Charakter des Königreiches, dem ihr angehört und das ich herbeibringe. Ihr braucht euch nicht nach vorne zu drängen. Das müsst ihr nicht, um euer Recht zu kämpfen, die anderen zu überholen, damit ihr das größte Stück vom Kuchen bekommt, so wie es in der Welt läuft. Überlasst es dem Herrn, euch den Platz im Königreich zu geben, den er für euch ausgesucht hat, der am besten zu dir passt. Du bekommst den Platz im Königreich, der am besten zu dir passt, ohne dass du dich dafür abrackerst, andere überholst, andere übervorteilst und was immer. Du bekommst den Platz im Königreich, der am besten zu dir passt. Du hast das Leben in diesem Königreich, das am besten für dich ist, das am besten für dich passt. Denk an all das Schöne, aber an all die Schwierigkeiten, die du zu durchlaufen hast. Das ist das, was der Herr für dich ausgesucht hat, weil es am besten zu dir passt, weil er am besten dich reinigen, heiligen kann, solange bis du am Ziel angekommen bist. Erinnert euch an die Verheißung aus den Seligpreisungen. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Die Sanftmütigen werden das Land erben. Das Land ist typologisch für das Königreich, in dem der Herr regiert. Sie werden das erben, die Sanftmütigen. Die, die nicht die Dinge an sich reißen wollen. Jesus zitiert hier eigentlich aus Psalm 37, den wir vor der Predigt noch gelesen haben. Psalm 37, 11 und 29. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden ihre Lust haben an Fülle von Heil. Die Gerechten werden das Land besitzen und für immer darin wohnen. Die Macht und die Glückseligkeit, die sich die Menschen von der Macht versprechen. Wenn ich bestimmen kann, was mir getan werden muss. Ja, so wie die Brüder gedacht haben, an der Seite des Königs regieren, bestimmen, bestimmen. Wenn ich bestimmen kann, was mir die Menschen tun müssen, geben müssen, dann geht es mir gut, dann habe ich ein erfülltes Leben. Das ist der Irrglaube, der in der ganzen Welt herrscht, nicht wahr? Das ist erstens ein Irrtum und es ist selbstzentriert, egoistisch. Und zweitens wird all das den sanftmütigen Gläubigen als Erbe gegeben. Sie müssen nicht dafür kämpfen. Die Sanftmütigen, die Demütigen werden das Land besitzen und werden ihre Lust haben an Fülle von Heil. Und darum können sie in entspanntem Vertrauen auf den Herrn leben, warten, bis er ihnen gibt, was sie brauchen. Und das ist mehr, als wir tatsächlich brauchen, was der Herr uns gibt. Und darum müssen wir uns das nicht von anderen holen oder zu holen versuchen. Das himmlische Königreich ist deshalb nicht ein Reich, in dem andere Bürger dazu da sind, mir das Leben zu verschönern und zu erleichtern, mir die Anerkennung zu bringen, die ich begehre. All das steckt in diesem Begehren dieser beiden Jünger, nicht wahr? Jünger Christi sollten nicht diesem Irrtum verfallen, wie es diesen beiden Brüdern Johannes und Jakobus passierte. Es ist der Herr, der uns mit allem Notwendigen begabt, damit wir dem Nächsten dienen können, damit wir Diener, Sklaven der anderen sein können. Das ist eine wunderbare Sache. Das ist nicht eine Unterdrückung des Herrn. Und natürlich, die Jünger Jesu, die Apostel wurden, das waren die Höchsten im Königreich dann, die haben das zuerst gehört, oder? Aber das gilt dann auch auf der nächsten Stufe für die Hirten der Gemeinde. Das müssen die Hirten, wir müssen die Hirten jetzt besonders gut zuhören. Ich predige auch mir selbst hier. Allen voran müssen die Hirten seines Volkes das erkennen und entsprechend die Herde des Herrn leiten, wie der Apostel Petrus sagte: Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang oder nicht mit Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Werdet ihre Diener. Und dieses Vorbild soll die Geschwister dann ermutigen, es ihnen nachzumachen. Ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Das Königreich der Himmel ist nicht wie die Königreiche dieser Welt. Eine Organisation, sondern ein Organismus. Wer ein Glied ist in seinem Leib, der ist von seiner Liebe genährt und sie wird durch ihn weiter fließen. Die Liebe, die sich dem anderen als Diener unterordnet und sein Bestes sucht. Und diese Lebenshaltung ist nicht etwas, das wir selbst produzieren können. Wir können uns nicht selbst so machen, dass wir das jetzt wollen und tun, um dann daraus eine gute christliche Gemeinschaft zu kreieren. Das ist nicht was, was wir tun. Es ist das Werk des Heiligen Geistes. Darum sagt der Herr auch, hat er versprochen, es wird so sein. Es wird so sein. Aber dennoch sollten wir auch in diese Richtung streben. Wir sollen Gott und den Nächsten von ganzem Herzen, mit vollem Einsatz unserer Kraft und mit ganzem Verstand lieben. Das ist das Gebot der Liebe. Und darum, damit wir noch einmal vielleicht noch besser verstehen, was das heißt und wie das geht, hören wir auf eine Ermahnung des Apostels Paulus aus Philipper 2. Ein längeres Stück, das spricht von all dem, was wir hier jetzt betrachtet haben. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Lasst uns von diesem Vorbild geprägt sein und werden. Lasst uns beten.